Kumbachata pflege, hier sind wir da. Für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass. Und zeigen dir, es ist Pflege, mehr als nur Arbeit, ist das mal Spaß. Ja, Sorgpflege für dein Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, Sorgpflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege. Bevor wir in die heutige Episode starten, habe ich noch etwas richtig Gutes für alle von euch, die mitten in der Ausbildung stecken oder kurz vor dem Examen stehen.
Der Pflegelern-Podcast Tatort Pflege bringt gemeinsam mit dem Elsevier Verlag ein eigenes Buch raus, Pflegelernen mit Podcast.
Darin findet ihr genau das, was ihr fürs Examen braucht. Kompaktes Prüfungswissen, verständliche Fallbeispiele, den relevanten Examensstoff, Fach- und Zusatzwissen und sogar Tipps für die Praxisanleitung.
Das Ganze ist natürlich praxisnah, verständlich und perfekt zum Lernen für zwischendurch. Genauso, wie ihr es aus dem Podcast kennt.
Wenn ihr euch sicher fürs Examen fühlen wollt, schaut euch Pflegelernen mit Podcast unbedingt an. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Heute mit einer wunderbaren Gästin, weil wir wollen über Schulgesundheitspflege und Schulgesundheitsfachkräfte sprechen. Hallo, magst du dich mal selber vorstellen?
Ja, hallo, ich bin die Nadine Haunstetter aus Stuttgart. Ich freue mich, dass ich heute zusammen hier eine Folge aufnehmen darf zu meinem Lieblingsthema Schulgesundheitsfachkräfte. Und ja, ich bin selbst Pflegefachkraft, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin seit 26 Jahren schon. Ich habe im Olga-Hospital in Stuttgart gelernt und dort auch viele Jahre gearbeitet. Auf verschiedenen Stationen, überwiegend auf frühgeborenen Intensivstationen auch. Und habe dann 2003 mich selbstständig gemacht, war das auch schon Pioniersarbeit als Case Managerin. Damals gab es diesen Beruf Case Management noch gar nicht. Und da hatte ich aber auch schon quasi die Problematik lange beobachtet, dass Kinder, die chronisch erkrankt sind oder schwer erkrankt sind und nach Hause entlassen werden sollen, einfach keine gute Struktur in der Klinik gab. Wie können wir diese Kinder gut entlassen und zeitnah entlassen und das so, dass sie zu Hause gut versorgt sind. Und damals habe ich dann quasi mich diesen Kindern angenommen und habe das tatsächlich auch über 20 Jahre freiberuflich gemacht, überwiegend für die Kinder, die aus dem Olga-Hospital entlassen worden sind. Und dieser Beruf dann irgendwann auch etabliert wurde, wollte ich diesen Beruf einfach lernen. Also ich wollte diesen Titel dazu haben und habe dann Case Management und Patientenorganisation studiert an der Dualen Hochschule in Stuttgart. Ja, und dann war ich auf der Suche nach einer Stelle in der Klinik als Case Managerin, um einmal da auch als Angestellte sozusagen zu arbeiten. Und auf der Suche nach einer Stelle bin ich dann auf die Stellenanzeige vom Gesundheitsamt in Stuttgart gestoßen. Und die haben damals für ein Modellprojekt Schulgesundheitsfachkräfte gesucht und dann eben auch vor 4 Jahren, also es war noch am Ende der Pandemie, 2021, 2022 in dem Schuljahr, haben wir dann begonnen mit unserem Modellprojekt, was über 3 Jahre ging. Und da haben wir begonnen an 2 großen Schulkampen mit jeder Schulform. Das hat man vorab geschaut, wo ist die Gesundheit eigentlich am schlechtesten? Wo gibt es viele alleinerziehende Eltern? Wo ist die Armut am höchsten in Stuttgart? Wo hat die Bevölkerung am meisten gesundheitliche Probleme oder Suchtproblematiken? Und für diese Kinder an diesen Schulen wollte man dieses Modellprojekt starten. Ich bin hier in Stuttgart-Zuffenhausen an einem großen Schulcampus mit 1800 Schülern. Ich habe eine Grundschule, eine Werkrealschule, eine Realschule und ein Gymnasium. Die Häuser sind hier alle fußläufig erreichbar und es gibt 2 Behandlungsräume. Und in diesen Behandlungsräumen, das kann man sich vorstellen wie beim Arzt, da suchen uns die SchülerInnen auf manchmal auch LehrerInnen, je nachdem. Manchmal braucht auch ein Lehrer einen Blutdruck gemessen oder so. Und da sind Liegen, gibt's ein Sofa, da gibt's Verbandsmaterial, Schränke mit Ordnern, mit allen Kontaktdaten der SchülerInnen und eben auch ein Schreibtisch, ein Computer sozusagen, wo ich dann auch dokumentieren kann.
Wahnsinnig spannend und schon detailliert. Danke erstmal dafür. Wir sind schon mittendrin und deswegen will ich einmal nochmal kurz zum Fachwissen überleiten und quasi die Definition noch mal so ein bisschen vorlesen.
Das Fachwissen.
Schulgesundheitsfachkräfte sind speziell qualifizierte Pflegefachpersonen, die an Schulen tätig sind, hast du ja gerade schon gesagt. Sie verbinden das pflegerische Fachwissen mit der Prävention und Gesundheitsversorgung und der Akutversorgung, weil da passiert ja natürlich auch Erste Hilfe, um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen nachhaltig zu unterstützen.
Die Aufgaben.
Welche Aufgaben hast du denn da konkret, wenn du da die Schule betreust?
Ich kann das vielleicht so sagen, es sind drei Säulen, die wir bedienen. Ja, also das eine ist die Akutversorgung, die Erste Hilfe, die Notfallversorgung im Schulalltag. Mhm. Also wenn sich SchülerInnen während der Unterrichtszeit plötzlich irgendwie krank fühlen, nicht wohlfühlen, sie irgendwie Schmerzen haben, Bauchschmerzen sind sehr häufig, Kopfschmerzen, Halsschmerzen in der Erkältungszeit, aber auch mit Allergien im Frühjahr zu tun haben, dann suchen die uns auf hier in unseren Räumen. Ich sag jetzt wir, weil mittlerweile sind wir hier an meinem Standort zum Beispiel schon 3 Schulgesundheitsfachkräfte, weil es ein recht großer Schulcampus ist. Wir versuchen dann eben in der Akutsituation den Kindern Unterstützung zu geben, einen geschützten Rahmen hier auch in den geschlossenen Räumen. Auch die Möglichkeit, mit uns ins Gespräch zu kommen. Natürlich, Bauchschmerzen kann zum Beispiel ganz viele unterschiedliche Ursachen haben. Ja, ob das jetzt tatsächlich was Physiologisches, manchmal ist es eben auch psychologisch ein Bauchschmerz, wie bei den Kleinen. Manchmal war es nur der Streit mit der Freundin oder Periodenschmerzen oder eben andere Dinge, ja, Angst vor der nächsten Mathearbeit oder so. Und auch da bieten wir den Raum, mit uns ins Gespräch zu kommen. Notfallversorgung beginnt schon manchmal vor der Schule, auf dem Schulweg verletzt, mit dem Fahrrad gestürzt oder hingefallen. Das passiert schon ganz häufig vor dem Unterricht. Dann während der Unterrichtszeit natürlich die Verletzungen, die auf dem Schulhof passieren, beim Spielen oder auch beim Sportunterricht. Was wir als zweite große Säule haben, ist die Versorgung unserer chronisch erkrankten SchülerInnen. Wir haben ungefähr 8-10% der Schüler hier an den Schulen, die eine chronische Erkrankung haben. Wir wissen um diese Kinder, wir haben aber jetzt nicht mit allen jeden Tag zu tun. Das kommt natürlich auf die Erkrankung an. Also ich zähle jetzt hier auch Allergiker dazu, Asthmatiker, Kinder mit Migräne. Wir haben Kinder mit Bluterkrankungen wie Sichelzellanämie oder Thalassämie. Wir haben ein Kind mit Epidermolysis bullosa. Wir haben ein Kind mit Mukoviszidose, ein Kind mit Ösophagusatresie und eben unsere Diabetikerkinder. Mit denen haben wir eigentlich am meisten zu tun, weil wir die eben speziell nochmal unterstützen in ihrem Schulalltag. Das kommt natürlich immer auf das Alter des Kindes an, wie viel Unterstützung die nur brauchen. Ältere Kinder haben oftmals ihr Diabetesmanagement ganz gut im Griff. Die kommen dann eher mal, wenn der Zucker zu hoch ist und sie können ihn nicht mehr gut regulieren oder sie fühlen sich schlecht nach dem Sportunterricht. Dann kommen die mal, um sich bei uns ein bisschen auszuruhen, bis wieder alles okay ist. Aber die Kleinen, die unterstützen wir natürlich schon nochmal im Speziellen dann. Genau. Was wir noch machen als dritte Säule ist die Prävention und Gesundheitsförderung. Ja, das steht bei uns sehr groß im Fokus, weil es gab jetzt auch wieder von der DRK einen Bericht, dass diese Gesundheitskompetenz bei uns in Deutschland, vor allem also überhaupt in der ganzen Gesellschaft, aber auch bei Kindern einfach nicht gut ist. Ja, also sehr viele Fehlinformationen doch auch. Wir versuchen da eben gegenzusteuern, indem wir Gesundheitsunterricht geben und in die Klassen gehen, mit denen Workshops machen. Ich mache zum Beispiel mit den Kindern zuckerfreien Eistee und wir sprechen dann eben über Zucker im Allgemeinen und über zuckerhaltige Getränke. Zahngesundheit gehört natürlich dann auch dazu. Wir machen ein gesundes Frühstück mit den Grundschülern, sprechen über Weißbrot und Vollkornbrot, über Gemüse und Obst und so weiter und lassen die Kinder das dann eben auch alles selber herstellen und die dürfen es gemeinsam essen dann. Wir machen ganz viel zur mentalen Gesundheit an unseren Schulen, Stressmanagement und auch Umgang Umgang mit Prüfungssituationen zum Beispiel bieten wir dann auch in den höheren Klassen an, wenn Prüfungszeit ist, dann eben auch Sport und Bewegung, wie wichtig das ist, Sport und Bewegung. Also da gibt es Gesundheitstage oder auch Projektwochen an den Schulen, wo wir eigentlich immer mit vorbereiten und mitsteuern, damit wir da eben auf diesem Weg die Gesundheitskompetenz verbessern und natürlich auch langfristig verbessern. Ja.
Sehr gut. Wissen ist Macht an der Stelle, genau, das stimmt. Spannend, vielseitig und gut erklärt mit den drei Säulen. Die Wirkung ist ja so, dass man ja auch sagt, durch verbesserte Gesundheitskompetenz weniger Arzt, weniger Notfallambulanzbesuche. Man muss vielleicht als Lehrer nicht die 112 immer gleich sofort rufen, sondern hat euch und hat auch eine Erhöhung der Gesundheitssicherheit in der Schule und eine deutliche Entlastung für das Gesundheitssystem auf die lange Sicht gesehen, weil die Kinder gut betreut werden, gerade die chronisch kranken Kinder, und auch eine gute Gesundheitskompetenz vielleicht ja auch verhindert, dass Erkrankungen entstehen durch ungesunden Lebensstil.
Zusatzwissen.
Wollen wir mal dazu kommen, dass du mir sagst, was deine Vorteile oder was du denkst, was die Vorteile von Schulgesundheitsfachkräften sind?
Ja, also wir sind ja Ansprech- und Vertrauenspersonen hier an den Schulen und wir stehen auch unter Schweigepflicht. Und das bringt eigentlich für ganz viele einen großen Mehrwert mit sich, weil oftmals sind es einfach auch Probleme, die zu Hause sind, Gewalt, die zu Hause ist, kein Geld, kein Essen, nicht genug Geld für Kleidung. Auch für solche Themen kommen manchmal Kinder zu uns und schütten uns ihr Herz aus. Also es braucht jemanden, der sich kümmert und der auch die Zeit dafür hat. Also Lehrkräfte haben auch oft einen sehr guten Bezug zu ihren Schülern und auch Schulsozialarbeiter, aber wenn es gerade um gesundheitliche Themen geht oder manchmal auch nur, weil ich jetzt vielleicht eine Frau bin und der Schulsozialarbeiter vielleicht ein Mann ist, dann kommen vielleicht auch manchmal, können sich die Schüler es dann eben auch nochmal eher aussuchen, mit welchem Thema sie auch welcher Person sprechen möchten, und sind eine verlässliche Anlaufstelle. Das heißt, wir sind Montag bis Freitag und immer zu der Schulzeit anwesend. Zu uns kann man einfach auch ganz niederschwellig kommen, indem man sich aus dem Unterricht abmeldet und sagt, ich habe Bauchschmerzen. Dann sagt die Lehrerin, dann geht zur Krankenschwester, dann ist der Schüler hier und erzählt mir aber vielleicht was ganz anderes im Vertrauen. Das passiert sehr häufig, aber das passiert dann recht niederschwellig, ohne dass eben alle das gleich mitbekommen und ja, dann nachher gefragt wird, was war denn jetzt eigentlich los, ne? Dann ein großer Kostenpunkt natürlich für Krankenkassen und Unfallkassen ist, dass wir eben durch unsere medizinische Expertise, die wir hier an den Schulen leisten, Krankenwageneinsätze deutlich reduzieren. Wir entlasten somit ja auch am Ende die Notfallambulanzen in den Kinderkliniken, weil da eben viel weniger Schüler ankommen. Und durch das, dass eben wir auch im engen Kontakt zu den Eltern stehen, das heißt, wenn es hier einem Schüler wirklich schlecht geht oder vielleicht auch abgeholt werden muss, dann werden natürlich die Eltern informiert. Aber wir können dann eben schon so gut beraten, dass wir eben dann auch sagen können, es reicht, wenn sie jetzt einfach nochmal abwarten und die Maßnahmen vielleicht zu Hause durchführen und dann eben schauen, wie es morgen ist. Ganz oft sind Eltern einfach unheimlich verunsichert und gehen ganz schnell zum Arzt, weil sie eben Sorge haben, dass es was Schlimmes sein könnte, weil das Kind jetzt Fieber hat. Und Fieber ist ja einfach nur ein Symptom. Man muss wegen Fieber nicht unbedingt sofort in die Klinik. Ja, es kommt natürlich immer drauf an. Und das können wir eben einschätzen und da eben unsere Empfehlungen abgeben, und das sind Eltern ganz arg dankbar für und nehmen das auch immer gerne an. In den meisten Fällen tun die Eltern eben das auch dann so, wie wir es sagen. Somit entlasten wir natürlich auch die Kinderarztpraxen. Was auch ein großer Vorteil ist, dass wir eben hier Impfaufklärung machen und auch Gesundheitsberatung. Damit steigern wir die Impfquoten. Wir haben in Deutschland einfach schlechte Impfquoten. Die wenigsten Kinder sind vollständig geimpft. HPV-Impfungen sind einfach auch nicht flächendeckend durchgeführt, weil einfach auch die Aufklärung dazu nicht so in den Familien ankommt, wie es nötig wäre. Und wir sind hier eben ganz nah dran an den Familien. Ja, alle Kinder in Deutschland haben eine Schulpflicht und somit erreichen wir alle Kinder und eben auch die Eltern und können da natürlich schon eine Richtung vorgeben. Was die Begleitung der chronisch kranken Kinder angeht, bieten wir natürlich einen riesen Mehrwert, weil wir sind im engen Kontakt mit den Eltern, auch den Ärzten, und können hier wir im Notfall handeln, aber auch im Alltag begleiten und auch die Schülerinnen und Schüler anleiten. Wir schauen, dass es dem Kind hier gut geht. Wir klären aber auch auf. Wir klären die Klasse auf, wenn das gewünscht ist, dass eben, wenn es ein Kind zum Beispiel jetzt mit Epilepsie in der Klasse gibt, dass wir eben den SchülerInnen und LehrerInnen eben erklären, was für eine Erkrankung ist es denn überhaupt und was kann passieren und wie könnte man im Notfall demjenigen jetzt helfen. Das nimmt schon mal ganz viel Ängste. Und natürlich sind wir ja auch trotzdem auch immer da. Also man kann uns immer noch mal dazu rufen. Ja.
Super viel, super viel.
Ja, genau.
Wir kommen mal am Ende ja sowieso noch zu deinen Berufserfahrungen und vielleicht auch gleich mal ein kleines Fallbeispiel von dir. Vielleicht einmal noch der Schwenker zu dem Wichtigen.
Das Wichtigste.
Dass ja das weiterentwickelt wird und vielleicht ja auch eine Leitlinie entwickelt wird. Möchtest du noch mal kurz was zu der S2K-Leitlinie sagen, die da entwickelt wird?
Ja, also wir sind ja jetzt hier in Deutschland noch ein bisschen Entwicklungsland, was dieses Berufsbild angeht. Es gibt in den skandinavischen Ländern wie die Schweden, Finnland, aber auch in den USA, gibt School Nurses und Schulgesundheitsfachkräfte einfach schon seit über 100 Jahren. Das bedeutet, wir müssen nur in unsere Nachbarländer schauen und wir müssen jetzt das Berufsbild eigentlich gar nicht so ganz neu erfinden, weil da gibt es schon Erfahrungswerte und andere, die das schon seit vielen Jahren tun. Und wir sind auch im engen Austausch mit anderen Ländern, auch mit Ländern wie Österreich und der Schweiz, die genauso in der Entwicklung stecken wie wir hier in Deutschland. Und wir lernen und profitieren voneinander. Und hier in Deutschland ist es so, dass wir dafür eben auch eine S2K-Leitlinie als Qualitätsstandard entwickeln, was zur Orientierung für Schule, Eltern, aber auch für die Politik braucht. Ja, hier werden dann verbindliche Standards und ja, Dinge quasi festgeschrieben, wie zum Beispiel, wer kann denn überhaupt Schulgesundheitsfachkraft sein? Welche Voraussetzungen muss sie mitbringen? Wie wird sie bezahlt? Wo wird sie angestellt? Was sind ihre Aufgaben? Was sind ihre Pflichten? Und so weiter. Das wird da eben alles festgelegt und aufgeschrieben sozusagen. Und es dient dann eben auch dazu, so eine Weiterbildung oder eben einen Studiengang dazu zu entwickeln.
Um eine flächendeckende Implementierung in Deutschland zu erreichen.
Genau.
Sehr, sehr gut.
Das Fallbeispiel.
Ich habe ein Fallbeispiel mitgebracht, damit man sich da draußen, wenn man uns zuhört, sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Dazu habe ich zwei KI-Bilder von Leonie mitgebracht. Die hat Diabetes Typ 1. Was sagst du denn zu den Bildern? Sehen die realistisch aus? Was sieht man auf den Bildern? Magst du die mal kurz beschreiben?
Ja, also auf dem einen Bild sehe ich eine Gesundheitsfachkraft oder Krankenschwester, die ja eben einen Pen in der Hand hat und der Leonie, die da eben auf einer Liege sitzt, gerade Insulin spritzt. Das erkenne ich daran, weil das Mädchen am Arm einen Sensor kleben hat und auch ein Handy neben sich liegen hat. Auf dem zweiten Bild ist die Leonie selber dran, also hat sie ihr Handy in der Hand und schaut gerade nach ihrem Blutzucker, da auch am linken Oberarm einen Sensor klebt.
Sieht realistisch aus? Tragt ihr Berufskleidung, wenn ihr in der Schule unterwegs seid?
Leider nein. Wir hätten gerne.
Okay, leider nein. Okay.
Ja, also genau. Wir würden gerne so als Erkennungsmerkmal gerne eigene Kleidung haben wollen. Aber aktuell haben wir das noch nicht.
Naja, für die Hygiene wäre es vielleicht ja auch ein bisschen besser.
Absolut.
Gut, Fallbeispiel. Diabetes in der Grundschule. Leonie, 9 Jahre, hat Diabetes Typ 1, deswegen auch der Sensor am Arm. Ist auch ganz typisch, dass die diese Sensoren dann durchaus bekommen, um gut ihren Blutzucker per App auf ihrem Handy dann auch steuern zu können und zu gucken, wie die Werte sind. Also sie misst dann regelmäßig den Blutzucker in der Schule. Sie ist noch etwas unsicher im Umgang mit dem Insulinpen. Die Schulgesundheitsfachkraft Frau Angela Münster, habe ich sie genannt, begleitet sie und unterstützt sie bei der Messung, spricht mit Leonie altersgerecht über den Ablauf und tauscht sich auch mit den Lehrern und den Eltern aus. Ergebnis ist dann hier, Leonie fühlt sich sicherer und selbstständiger, weil sie ja geschult und beraten wird. Eltern sind entlasteter und fühlen sich beruhigt, dass dem Kind in der Schule nichts passieren kann. Lehrkräfte wissen auch Bescheid im Notfall, was ist denn zu tun, wenn die und die Symptome und Erste Hilfe und Teilhabe am Schulalltag ist ohne weitere Einschränkungen möglich.
Die Analyse.
Scheint schon sehr realistisch zu sein, oder? So der Klassiker, hast du ja von ihr meint.
Ja, genau. Also gerade die Kinder, die eben in der Grundschule sind, haben ja oft noch nicht das Zahlenverständnis. Ja, also man muss ja erstmal bis 100 oder 200 zählen und rechnen können, um auch zu verstehen, wenn der Blutzucker jetzt 132 anzeigt, ob das jetzt hoch oder nieder ist und was dann zu tun ist. Vielleicht im Falle, er wäre zu hoch oder zu nieder. Ja, und dafür braucht es eben auch eben diese kognitive Reife, um das verstehen zu können. Und das können eben gerade Kinder im Grundschulalter und auch oftmals noch in der 5., 6. Klasse in weiterführenden Schulen noch nicht alleine managen.
Ja, die spielen ja dann auch über ihre Symptome hinweg, weil ja gerade alles so super spannend ist und entdecken dann ihre eigenen körperlichen Symptome gar nicht so gut vielleicht auch.
Das ist richtig, genau.
Gut, erzähl uns doch mal ein kleines Mini-Fallbeispiel von dir und deiner Arbeitswelt.
Also ich kann auch von einem Kind mit Diabetes berichten. Wir haben eine Schülerin in der Grundschule hier, die hat noch keine Insulinpumpe, hat auch noch kein Handy und geht in die 2. Klasse. Sie hat noch so ein Gerät, wo man den Blutzucker dann über den Sensor messen kann. Und da ist es so, dass wir eine enge Absprache mit der Kleinen haben. Das heißt, in der Vesperpause um 9 Uhr kommt sie immer selbstständig zu uns. Und wir schauen gemeinsam auf ihrem Gerät, wie der Blutzucker aktuell ist. Und sie muss auch immer ihre Vesperdose mitbringen. Wir schauen dann rein, was hat sie heute dabei. Sie darf entscheiden, was sie essen möchte davon. Manchmal geben wir auch von uns noch was dazu. Wir haben auch immer Essen eigentlich für unsere Schüler da. Und dann berechnen wir gemeinsam oder schauen eben auch, müssen wir den Blutzucker korrigieren und berechnen dann dementsprechend die Insulineinheiten. Sie darf dann das Insulin selbstständig aufziehen und wir leiten dann an, wie sie es mit dem Pen dann eben verabreicht. Und dann geht sie wieder. Und so einfach kann man eine Schülerin in der Grundschule in diesem Management unterstützen.
Sehr schön, weil sie rechnet ja dann mit euch und lernt ja dann Stück für Stück auch quasi den kompletten Umgang damit und ist dann immer von professionellen Pflegefachkräften betreut. Also sicherer kann man es dann ja nicht haben.
Genau. Also von daher ist eine Win-Win-Situation auch für die Eltern. Ja, weil die Eltern sind einfach maßgeblich entlastet. Sie wissen, ihr Kind ist gut versorgt in der Schule. Sie können auch ihrer Arbeit wieder nachgehen und diese weiter aufnehmen, was ja auch finanziell oftmals Einschränkungen in Familien gibt, wo das eben nicht gegeben ist, wo die Eltern einfach immer noch federführend dafür zuständig sind, dass ihr Kind in der Schule eben auch gut versorgt ist und sie im Notfall eben auch abrufbar sind. Das müssen sie in dem Fall, wenn es eine Schulgesundheitsfachkraft an der Schule gibt, eben nicht mehr sein. Und das ist eben auch für Lehrer eine wirklich große Entlastung. Ja, an vielen Schulen wird dann doch eben diese Aufgabe auch an Lehrer übertragen, wenn es noch keine verlässliche Schulbegleitung gibt oder die dann vielleicht auch mal ausfällt, dann müssen doch Lehrkräfte oder auch pädagogisches Fachpersonal in den Alltagsbetreuungen, die am Nachmittag noch stattfinden, alles übernehmen. Und in dem Fall können wir das eben übernehmen und wissen dann eben auch im Notfall zu handeln, wenn das Kind jetzt in Unterzucker fällt.
Ja, absolut. In anderen Schulen, wo es euch ja nicht gibt oder dieses Konzept nicht gibt, da wird da durchaus, dann muss man vielleicht auch erstmal Hauskrankenpflege finden, die dann auch Kinder betreuen und die kommen dann manchmal auch in die Schule und messen dann oder begleiten die Kinder.
Richtig.
Und das ist dann total kompliziert und gibt eh schon total wenig Hauskrankenpflegen, die Kinder betreuen oder grundsätzlich welche dann zu finden, ist auch oft schwer, sodass das ja eigentlich ein sehr gutes Konzept insgesamt ist, weil ihr seid ja nicht dann nur für ein Kind da, wie sonst ja auch mit einer Hauskrankenpflege wäre, sondern für alle.
Genau, so kann man Ressourcen einfach auch bündeln und wir sparen da auch wieder an der Stelle für Krankenkassen unheimlich viel Geld ein, weil eben sie nicht eine 1:1 Betreuung bezahlen müssen, sondern eben das medizinische Fachpersonal, in dem Fall die Schulgesundheitsfachkraft, eben ganz vieles abdeckt. Wir können ja ganz viele chronisch kranke Kinder gleichzeitig versorgen und noch die Akutversorgung leisten an der Schule und Prävention und somit die Gesundheitskompetenz verbessern. Also das ist ja wirklich ein großes Spektrum an Mehrwert, den wir da bringen in die Schulen.
Absolut.
Examen im Kopf? Wir haben da was für dich. Das neue Buch Lernen mit Podcast ist genau das Richtige für dich. Tatort Pflege, der Pflegelern-Podcast, begleitet dich in diesem Arbeitsbuch beim Lernen mit
Prüfungswissen, Fallbeispiele, Examenstoff, Fach- und Zusatzwissen und vielem mehr. Perfekt zum Lernen für unterwegs, im Bett oder auf dem Weg zur Schule.
Keine trockene Theorie, sondern Pflege, die hängen bleibt. Buch bestellen, Kopfhörer rein, Examen an.
Die Kompetenzbereiche.
Ich sortiere mal den Fallen in der Analyse nach den 5 Kompetenzbereichen. Die sind in der Pflegefachkraftausbildung vorgeschrieben. Die 5 Kompetenzbereiche sagen dann auch aus, was man für die Abschlussprüfung braucht.
Kompetenzbereich 1. Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren und gestalten.
Alle, die uns zuhören, kennen es ja schon. Kompetenzbereich 1 ist der Pflegeprozess und die Pflegeplanung, weil wir haben vorbehaltliche Tätigkeit hier, die Pflegeprozesssteuerung zu machen und zu evaluieren. Wir machen also immer eine Einschätzung. Das hast du super, alle. Ja, das ist ja absolut übertragbar. Eine Einschätzung aller Kinder. Du weißt, welche chronisch krank sind. Du planst, du machst Durchführung. Also du guckst nach Einzelmaßnahmen oder Einzelberatungen. Ihr macht ja auch Workshops und Projektwochen. Ihr evaluiert eure Maßnahmen zur Begleitung der chronisch kranken Kinder, wie zum Beispiel Blutzuckerkontrolle oder Notfallplan oder Schutz dann, wie du vorhin gesagt hast, wenn ein Epilepsiepatient, also ein Epilepsiekind in einer Klasse ist, ja auch die MitschülerInnen oder die Lehrkräfte.
Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.
Im Kompetenzbereich 2 reden wir über Kommunikation und Beratung. Dein täglich Brot, wahrscheinlich redest du genauso viel wie eine Lehrkraft. Vertrauensvolle Gespräche mit Kindern, Elternberatung, Lehrkräfteberatung, Gesundheitsaufklärung. Ihr organisiert ja auch die Zahngesundheit, hast du erzählt, dass dann da auch eine gute Prävention passiert.
Kompetenzbereich 3. Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.
Im Kompetenzbereich 3 arbeitet ihr also, da kommt der Übergang zum intraprofessionellen Arbeiten mit Kinderärzten, Schulpsychologen, Sozialarbeiterinnen, mit den Lehrkräften zusammen, mit den Eltern zusammen sowie mit den Zahnärzten zusammen, um hier gut ein präventives Programm für die Kinder zu ermöglichen.
Kompetenzbereich 4. Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen.
Die gesetzliche Grundlage, einmal hast du auch schon gesagt, seid ihr als School Nurses, ist der englische Begriff sozusagen, Schulgesundheitsfachkräfte der Schweigepflicht unterlegen. Ihr habt einen Datenschutz und eine Dokumentationspflicht. Auch das hast du schon erzählt. Da ist dann eine Liege und ein Computer und ihr könnt dokumentieren und habt die Daten. Und zwar gibt's aber kein direktes Gesetz, was vorschreibt, dass es Schulgesundheitspflege geben muss. Also es gibt kein Schulgesundheitsgesetz oder irgend sowas, was das verpflichtet, dass es so eine Nurses an Schulen gibt. Zu DDR-Zeiten gab es das aber mal, dass es Schulkrankenschwestern gab. Aber jetzt gibt es kein Gesetz, was das vorschreibt, dass diese Stellen gibt.
Kompetenzbereich 5. Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Einstellungen reflektieren und begründen.
In der ethischen Verantwortung seid ihr ganz groß im Kompetenzbereich 5 zur Förderung von Teilhabe am Leben, Teilhabe am Schulalltag, am Sozialleben und das ermöglicht ihr ja durch euer Dasein für all diese Kinder und habt dann auch den Schutz der Kinderrechte und die EACH-Charta sind ja anzuwenden, sowohl auch als Kinder im Krankenhaus, aber auch so diesen respektvollen Umgang mit Ängsten und Bedürfnissen und entsprechend mit den Kindern gut kommunizieren und hier die Ethik zu beachten.
Praxistipps.
Mensch, und jetzt kommen wir mal zu dem ganz Praktischen. Also, was empfiehlst du, wenn jemand so was werden will, sozusagen
Praxistipp. Also Schulgesundheitsfachkraft kann man werden, wenn man eine abgeschlossene Ausbildung in der Pflege hat. Ja, also im besten Fall mit Erfahrung Kinder- und Jugendlichen, das heißt Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Es sind aber auch teilweise Kolleginnen und Kollegen in Hessen, Rheinland-Pfalz, hier in Stuttgart haben wir auch ein, zwei, die jetzt nicht den Background mit Kindern haben, aber das ist natürlich schon von Mehrwert. Dann ist wichtig, dass man 3 Jahre Berufserfahrung im klinischen Setting mitbringt und dann eben könnte man in Hessen tatsächlich eine Weiterbildung machen. Die geht 10 oder 12 Monate berufsbegleitend, da eben Theorie- und Praxisstunden findet teilweise auch online statt und ist aufgebaut in verschiedenen Modulen. Diese Ausbildung, Weiterbildung kann man machen. Wir in Stuttgart haben ein eigenes Curriculum erstellt. Das heißt, meine Kolleginnen, wir sind mittlerweile insgesamt 10 Schulgesundheitsfachkräfte hier in Stuttgart, die haben wir selbst geschult im Gesundheitsamt. Der Unterschied ist, Hessen zum Beispiel stellt seine Schulgesundheitsfachkräfte über das Kultusministerium an und hat eben nicht die ärztliche Expertise dabei. Wir sind hier im ÖGD, also im öffentlichen Gesundheitsdienst, angestellt über das Gesundheitsamt und da haben wir ein ganz großes Team mit verschiedenen Ärzten, Kinderärzte, Psychiater, also wir haben auch eine Adipositas-Beratungsstelle im Gesundheitsamt, die HIV-SIT-Beratungsstelle und so können wir unsere neuen KollegInnen selbst recht gut schulen. Bei uns finden diese Schulungen kontinuierlich statt, wöchentlich unsere Treffen, wo immer wieder auch Input gegeben wird, die Notfallversorgung, ganz unterschiedliche Themen und haben dann aber auch immer wieder im Jahr zusammenhängende Blöcke, wie zum Beispiel im Sommer dann, wo täglich Schulungen stattfinden und somit sind eben alle recht gut aufgestellt. Aber wie gesagt, dazu gibt es noch keine Leitlinie für dieses neue Berufsbild. Es wird noch entwickelt und dann wird sich auch rausstellen, bleibt es bei einer Weiterbildung oder muss es irgendwann langfristig, wird es vielleicht einen Studiengang, also Österreich zum Beispiel macht da einen Masterstudiengang draus und der Schweiz ist wieder anders. Ja,
genau. Aber gut, wenn man es flächendeckend machen will, braucht man ja auch erstmal grundständig viele Leute, die im Bachelor schon haben, um Master zu machen. Muss man gucken. Bleibt spannend auf alle Fälle. Was ich so rausgehört habe, ist bei dir aus den Praxistrips und deinem allem, was du erzählt hast, Vertrauen aufbauen ist ganz wichtig, viel Zeit haben, gut beraten und kommunizieren können. Ganz viel Präventionsarbeit zu Ernährung, Bewegung, Adipositas, Hygiene, zur Impfberatung. Er macht ja ganz viel Gesundheitskompetenzarbeit oder auch Unterricht dazu.
Ja.
Notfallmanagement, man muss schon gut erste Hilfe leisten können und dazu auch gut aufklären können und auch andere dazu gut beraten können, dass Lehrkräfte oder Schüler in Notfälle auch selber manchmal im ersten Moment handeln können, weil auch wenn du da bist, dauert es ja einen Moment, bis du dann angelaufen kommst. So.
Genau.
Und deswegen müssen die auch wissen, was mache ich beim anaphylaktischen Schock oder Asthmaanfall oder ähnliches. Und das schulst du dann, richtig?
Ja.
Und du baust ein Netzwerk auf. Ich glaube, du kennst sämtliche Telefonnummern der umliegenden Kinderärzte, Therapeutinnen, Physiotherapeuten und Zahnärzte.
Und auch von unseren Beratungsstellen in Stuttgart. Also wir haben ja eine Lotsenfunktion auch. Das heißt, gerade wenn Kinder mit psychischen Problemen hier auftauchen oder selbstverletzendes Verhalten oder auch Essstörungen.
Auch wichtig, ja.
Dann fallen uns ja natürlich als erstes auf. Manchmal werden die aber auch über die Lehrer zu uns geschickt. Das kommt schon auch vor. Und dann bleibt es natürlich an uns, das einzuschätzen. Können wir hier Selbsthilfe leisten durch Gespräche, durch Anleitungen, durch Tipps oder brauchen wir mehr? Und da schauen wir dann eben, wo können wir die hinlotsen? Wir haben ein ganz großes Netzwerk zu ganz vielen verschiedenen Beratungsstellen aufgebaut in Stuttgart und haben da gute Kontakte und können dann eben die jeweiligen Kinder, Jugendlichen zusammen mit den Eltern und manchmal auch ohne Eltern dahin übergeben.
Das bedeutet, ihr entscheidet dann auch wegen der Eigen- und Fremdgefährdung der SchülerInnen und ruft ja dann Beratungsstellen an oder den sozialpsychiatrischen Dienst und müsst ja dann auch entscheiden, ob jemand jetzt in die Klinik lieber gehen sollte, richtig?
Ja, richtig. Also es kommt nicht selten vor, dass hier jemand Suizidgedanken hat oder auch, ja, es kam schon vor, dass Schüler zum Beispiel LehrerInnen Briefe geschrieben haben, dass sie Probleme haben und so weiter und sich, ja, das Leben für sie keinen Sinn mehr hat und dann müssen wir natürlich aktiv werden, ja. Und
glaube ich.
Da gibt es dann eben so Hilfepläne, wo genau strukturiert vorgegeben ist, welche Maßnahmen jetzt durchgeführt werden müssen, wer informiert werden muss und dann müssen die SchülerInnen mit den Eltern auch direkt in die Ambulanz, in die psychiatrische Ambulanz übergeleitet werden, ohne Umwege. Und da sorgen wir dann eben auch mit dafür, dass das reibungslos klappt. Ja, das wäre jetzt natürlich die schlimmeren Fälle, sage ich jetzt mal, aber da gilt es eben auch. Dafür gibt es schon Richtlinien, auch für die 8a-Fälle, für Kinderschutzfälle. Das kommt auch immer wieder bei uns vor, dass sich SchülerInnen bei uns anvertrauen, dass es eben Gewalt in der Familie gibt oder anderes in der Familie passiert. Und wenn wir erkennen, dass es ein Kinderschutzfall ist, dann müssen wir uns auch quasi an Standards halten und das melden.
Das müssen ja auch Kliniken und dann ist es ja wirklich gut, dass ihr medizinisches Fachwissen habt und auch fürs psychische oder psychiatrische Diagnosen sind und ihr könnt auch eher dann beraten als eine Lehrkraft und habt ja da auch einen trainierteren Blick und somit ist es dann ja auch umso verständlicher, dass es absolut notwendig ist, dass Schulgesundheitsfachkräfte möglichst an sämtlichen Schulkampen oder an Schulen eingesetzt werden. Auch das wird ja immer mehr. Wir haben ja Social Media, Mobbing und ähnliches, sodass natürlich da auch durchaus auch die chronischen Erkrankungen mit Adipositas und ähnliches ja immer mehr werden und auch ganz viele Kinder vielleicht gar nicht richtig Essen mit in die Schule kriegen oder. Also 100.000 Gründe, warum ihr eigentlich schon sehr notwendig seid. Ihr habt auch eine Dokumentation und Standards, also klare Abläufe. Du hast gerade gesagt, ihr habt ja dann die Notfallpläne, die ja da sind bei Kindeswohlgefährdung oder bei Eigen- und Fremdgefährdung und ihr entwickelt sicherlich auch eigene, wenn ihr dann im Team zusammenarbeitet. Macht ja auch bestimmten Maßnahmenplan für die Kinder oder eine Pflegeplanung oder so.
Genau, also viele Dinge haben wir schon recht gut entwickelt für uns. Wir dokumentieren ja auch alles und alles, was wir dokumentieren, wird auch evaluiert. Wir haben im Gesundheitsamt die Abteilung Gesundheitsplanung und Prävention und die gehören auch mit zu unserem Team, die dann auch immer am Ende vom Halbjahr, also vom Schulhalbjahr, unsere Dokumentation bekommen und eben dann das auswerten. Ja, da gibt es richtig verlässliche Zahlen mittlerweile, weil uns gibt es jetzt schon seit 4 Jahren hier, wo man dann eben auch schauen kann, welche Kinder sind denn gekommen? Ja, waren es mehr Jungs, mehr Mädchen? In welcher Altersklasse? Aus welchen Schulen kommen sie überwiegend? Mit welchen Problemen kommen sie? Welche Maßnahmen haben wir dazu unternommen? Wie oft wurden die Kinder nach Hause geschickt? Wie oft hat man einen Krankenwagen gerufen oder auch die Eltern angerufen? Wie oft mussten die Eltern kommen, ihr Kind von der Schule abholen? Und da gibt es ganz tolle Zahlen mittlerweile. Also wir können zum Beispiel sagen, dass Mädchen und Jungs uns gleichermaßen aufsuchen. Wir können bestätigen, dass wir über 80% aller SchülerInnen, die uns aufsuchen, danach wieder in Unterricht gehen können. Und das macht ja auch was mit der Bildung. Also wir fördern Bildung, weil zum einen wird das Kind eben nicht nach Hause geschickt und verpasst den Rest des Tages an Unterricht und häufig den Tag darauf auch, weil Eltern unsicher sind und sie zur Sicherheit nochmal einen zweiten Tag zu Hause lassen. Wir entlasten die Lehrkräfte maßgeblich, weil sie können den Schüler mit einer Begleitung zu uns schicken und gleichzeitig ihren Unterricht fortsetzen für die anderen 28 Schüler, die da vielleicht noch sitzen. Also es entsteht keine lange Pause dafür. Wir entlassen die Schulsekretariate, weil diese eben nicht stundenlang am Telefon hängen und versuchen, irgendwelche Eltern bei der Arbeit zu erreichen. Wir entlasten auch die Eltern, weil sie eben nicht ihren Arbeitsplatz verlassen müssen, um ihr Kind abzuholen, um zu Hause festzustellen, es war ja gar nicht so schlimm. Genau, also da entlasten wir wirklich ein ganzes System. Und es gibt klare Abläufe, es gibt Notfallpläne, es gibt für uns eigene Leitlinien, aber eben auch manchmal auch individuelle Absprachen, auf die wir ganz einfach mit den Kindern treffen. Ja, also oftmals schicke ich Kinder auch wieder zurück in den Unterricht und sage, du pass auf, jetzt machen wir es so und so und nimm mal das Wärmekissen mit und den Tee. Und wenn es dir nachher immer noch nicht besser geht, dann kommst du in der nächsten Pause nochmal. Ganz oft kommen die dann schon gar nicht mehr, ne? Weil es dann vielleicht doch wieder gut ist oder manchmal hat es ja auch ganz eigene Gründe, warum es einem vielleicht gerade nicht so gut geht. Ja, man hat vielleicht die Batterarbeit zurückbekommen und kann es einem auch mal kurz schlecht gehen. Die sind nicht alle gleich so krank, dass sie heim müssen. Aber eine Sekretärin oder ein Lehrer kann das nicht einschätzen.
Absolut.
Zusatzwissen.
Zusatzwissen hast du auch schon erwähnt. Es gibt ja andere Länder wie Schweden, Finnland oder USA, wo es längst etabliert ist. Wir wollen hier ja auch zeigen, dass wir einen modernen Pflegeberuf haben, dass der vielfältig ist und unser Beruf auch außerhalb des Krankenhauses, Pflegeheim und ambulanten Pflegedienst passiert, nämlich in Schulen. Und dass das auch wichtig ist, Kinder Interesse für Gesundheitsthemen beizubringen und auch Pflegefachpersonen hier eine Vertrauensperson sind und die Schulgesundheitsfachkräfte einen zentralen Beitrag leisten. Gerade auch so in Ganztagsschulen, insbesondere natürlich auch in Grundschulen, weil da die meisten Präventionsuntersuchungen anstehen und auch die meisten Impfungen noch nötig sind. Du hast vorhin gesagt, auch gerade die ganz vielen geflüchteten Kinder, egal aus welchen Ländern sie kommen, die brauchen auch eine Zahngesundheit, die brauchen auch die Impfungen, die brauchen auch die Aufklärung und die müssen ja auch alle nachbetreut werden. Natürlich gibt es sicherlich auch Muttersprache-Kinder, die noch nicht alle Impfungen haben. Da ist sehr gut, dass ihr ein Auge drauf habt. Was mir noch einfällt, ganz zum Schluss, ist ja, du hast einmal gesagt, so der Blick nach vorne, auch wie man das wird. Vielleicht sagst du jetzt nochmal am Ende, wie wir zueinander gekommen sind, nämlich über den Deutschen Berufsverband und das Ziel ja auch ist, flächendeckend Schulgesundheitsfachkräfte bekannt zu machen in Deutschland. Du hast auch erzählt, dass das total unterschiedlich ist, je nach Bundesland. Das ist ja noch nicht flächendeckend. Die einen sind über die Schule oder über das Schulamt angestellt, die anderen über die Gesundheitsbehörde, also Gesundheitsamt. Und manche sind auch nur direkt bei den Schulen angestellt. Und das ist noch ein bisschen kuddelmuddelig in Deutschland. Und das sind auch nur ein paar Bundesländer, die das machen. Zum Beispiel Hessen macht das, Brandenburg macht es, sodass es durchaus auch noch sehr unterschiedlich ist deutschlandweit. Also, was ist dein Blick in die Zukunft? Was möchtest du am Ende der Folge noch mitgeben?
Also, wenn man überlegt, dass wir über 33.000 Schulen in Deutschland haben, mit mindestens 7% chronisch erkrankter Kinder, die auch Unterstützungsbedarf brauchen, um eben auch an Schulen teilhaben zu können und da eine Chancengleichheit herzustellen, dann sind wir mit 150 Schulgesundheitsfachkräften deutschlandweit jetzt wirklich noch ein ganz kleiner Berufskreis, sage ich mal. Ne? Und da machen wir uns natürlich politisch stark und da werden wir ganz gut vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe, vom DBFK unterstützt. Sie steuern ganz viel für uns und dieser Berufsverband sorgt auch einmal jährlich dafür, dass wir uns in Berlin treffen können und da einen Fachtag haben, den wir gemeinsam gestalten, wo auch Schulgesundheitsfachkräfte aus den eigenen Reihen immer zu irgendeinem Thema eine Schulung anbietet und Vortrag hält. Und so sind wir im ganz engen Austausch mit anderen Bundesländern und sehen auch, was machen die, wie können wir es machen und wir lernen voneinander. Ich wünsche mir natürlich, dass es deutschlandweit gelingt, Schulgesundheitsfachkräfte an allen Schulen einzusetzen. Aber es steht und fällt natürlich immer alles auch mit der Finanzierung. Da muss die Politik noch ein bisschen sich einig werden und Krankenkassen, Unfallkassen sich vielleicht beteiligen. Und man kann eben diese Aufgabe, Schulgesundheitsfachkräfte in Schulen einzusetzen, auch nicht vollkommen den Kommunen überlassen. Also im Großen und Ganzen ist es eine Ländersache, aber es gibt einfach noch keine gute Finanzierungsmöglichkeit dafür. Und den Mehrwert, den haben schon alle erkannt. Das kann ich, glaube ich, so sagen in der Politik. Aber es liegt noch so ein bisschen an der Umsetzung und an der Finanzierung, wie gesagt. Das wünsche ich mir natürlich, dass da jetzt in Zukunft ein bisschen mehr Schwung reinkommt, weil wenn man bedenkt, dass Hessen und Brandenburg schon 2017 mit ihrem ersten Modellprojekt hier in Deutschland gestartet, sind jetzt 150 Gesundheitsfachkräfte in Deutschland schon mal was, aber eben noch nicht flächendeckend. Und das wünsche ich mir natürlich, dass uns das gelingt.
Sehr schönes Statement. Und du hast ja auch gesagt, ihr spart ja zahlreiche Kosten an sämtlichen Stellen. Und auch für den Fachkräftemangel in Deutschland macht man ja auch weit, wenn die Eltern nicht andauernd ihre Kinder abholen müssen oder ihre Kinder noch betreuen müssen, weil sie eine chronische Erkrankung haben. Also es gibt ja durchaus so viele Plusargumente, warum das notwendig ist, School Nurses zu haben. Und dann hilft es jetzt dann nur noch, weiter politisch zu hoffen, dass die Finanzierung gestemmt wird. Und dann ist ja der Rest nachher, ob es eher eine Weiterbildung ist oder ein Studium, erstmal zweitrangig. Aber gut, dass ihr auch an einer Leitlinie arbeitet. Ich fand es mega spannend, dass du heute hier warst, dass es geklappt hat, dass du von deiner Arbeit erzählt hast und wir das Ganze ein bisschen bekannter machen vielleicht dadurch.
Ja, das wünschen wir uns auch. Und vielleicht kann ich auch noch abschließend eins dazu sagen. sagen, wir zeigen und vermitteln hier als Schulgesundheitsfachkräfte in den Schulen auch unseren jungen Menschen, dass Pflege ganz viel kann und dass es eine sinnstiftende und vielseitige Arbeit ist und sehr zukunftsorientiert wirksam ist und wir da so ein positives Rollenbild darstellen, dass wir tatsächlich auch jetzt in den Abschlussklassen dieses Jahr SchülerInnen hatten, die sich, gerade meine Schulsanitäter, die ich noch in Begleitung ausbilde und bei mir habe, die sich fast alle jetzt im Pflegeberuf beworben haben, weil die es einfach total spannend fanden. Und das bringt uns natürlich im Pflegeberuf im Allgemeinen in Deutschland auch weiter, ja, wenn wir da wieder das ins positive Licht rücken können und auch zeigen können, wie schön Pflegeberufe sind.
Oh, das ist so ein schöner Abschlusssatz, auch ein Grund, warum es diesen Podcast gibt, dass dieses Berufsbild ja auch schon von uns selber gestaltet wird, von uns selber authentisch gelebt wird, von uns selber gesagt wird, wie toll der Beruf ist, dass das Bild mal in der Gesellschaft ein bisschen anders ankommt, dass es lohnenswert ist und dieser Beruf nicht nur systemrelevant ist, sondern systemgestaltend ist und absolut notwendig ist. Umso schöner sind deine Abschlussworte jetzt. Ich weiß, dass viele immer in Schulen gehen und dann kurz mal erzählen, was denn der Pflegeberuf ist für eine Stunde. Und ich glaube, das dann so zu erleben, ist nochmal was ganz anderes.
Ja, stimmt.
Dankeschön. Tschüssi, sagen wir.
Ja, vielen Dank. Es hat mir Spaß gemacht. Toll.
Willkommen bei Tatort Pflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, das ist erstmal Spaß. Tatort Pflege, für dein Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Tatort Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.